Hallo und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 3. Juni und mein Name ist Ilonka und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr reinhört. Wie immer werde ich die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus dem 2. Buch Samuel ab Kapitel 20, Vers 14 bis Kapitel 21, Vers 22. Es geht weiter mit Schebas Aufstand. Scheba war inzwischen durch alle Stammesgebiete Israels bis zur Stadt Abel-Bet-Ma'achat gezogen. Alle Männer der Sippe Bichri sammelten sich und schlossen sich ihm an. Als Joabs Truppen eintrafen, belagerten sie Abel-Bet-Ma'acha. Sie errichteten einen Wall vor der äußeren Stadtmauer, gelangten so zur Hauptmauer und versuchten, sie einzureißen. Doch eine weise Frau aus der Stadt rief: »Hört mich an! Sagt Joab, er soll herkommen, damit ich mit ihm sprechen kann.« Als Joab kam, fragte die Frau: »Bist du Joab?« »Der bin ich«, antwortete er. Da sagte sie: »Hör deine Magd an.« »Ich höre«, sagte er. Sie fuhr fort: »Einst gab es ein Sprichwort. Frage die Stadt Abel um Rat, dann geht eine Sache gut aus. Wir sind friedliebende und treue Leute in Israel. Du aber willst eine Stadt und Mutter in Israel zerstören. Warum willst du zerstören, was dem Herrn gehört?« Joab antwortete: »Glaub mir, ich will deine Stadt nicht zerstören. Alles, was ich will, ist ein Mann namens Scheba, ein Sohn von Bichri, vom Gebirge Ephraim, der sich gegen König David aufgelehnt hat. Wenn ihr ihn mir ausliefert, werden wir von der Stadt abziehen.« Da sagte die Frau: »Wir werden dir seinen Kopf über die Mauer werfen.« Dann überzeugte sie mit ihrer Weisheit die Einwohner der Stadt und sie schlugen Scheba den Kopf ab und warfen ihn Joab hinunter. Da ließ er das Horn zum Rückzug blasen und alle seine Männer kehrten nach Hause zurück. Joab aber ging zum König nach Jerusalem. Joab wurde wieder zum Heerführer Israels ernannt. Benaja, der Sohn Jojadas, hatte den Oberbefehl über die königliche Leibwache. Adoniram war der Oberaufseher über die Fronarbeiter. Josaphat, der Sohn Ahiluds, war Kanzler. Sheva war Hofschreiber. Zadok und Abjata waren Priester und auch der Jairiter Ira war ein Priester Davids. David rächt die Gibeoniter. Während Davids Regierungszeit herrschte 3 Jahre lang eine Hungersnot und David befragte den Herrn deswegen. Der Herr antwortete: Auf Saul und seiner Familie lastete eine Blutschuld, weil sie die Gibeoniter ermordet haben. Da rief der König die Gibeoniter zusammen. Sie gehörten nicht zu Israel, sondern zum übrig gebliebenen Teil der Amoriter. Die Israeliten hatten sich mit ihnen verbündet, doch Saul in seinem Eifer für Israel und Juda hatte versucht, sie zu vernichten. David fragte sie: Was kann ich für euch tun, um diese Schuld zu begleichen? Sagt es mir, damit ihr das Volk des Herrn wieder segnet. Wir wollen kein Silber und Gold von Sauls Familie, antworteten die Gibeoniter, und haben auch nicht das Recht, Israeliten dafür hinzurichten. Was kann ich dann für euch tun? Fragte David. Da antworteten sie: Es war Saul, der uns austilgen wollte. Es sollte für uns keinen Platz in Israel geben. Deshalb sollen uns 7 seiner Nachkommen ausgeliefert werden, und wir werden sie vor dem Herrn in Gibeon auf dem Berg des Herrn hinrichten. Gut, stimmte der König zu, ich will es tun. Er verschonte aber Jonathans Sohn Mephiboshet, der Sauls Enkel war, wegen des Eides, den er und Jonathan vor dem Herrn geschworen hatten. Der König nahm Sauls Söhne Armoni und Mephiboshet, deren Mutter Rispa war, die Tochter Ajas und die 5 Söhne von Sauls Tochter Merab, der Frau von Adriel, dem Sohn Basileis aus Mehola, und lieferte sie an die Gibeoniter aus. Diese richteten sie auf dem Berg vor dem Herrn hin. So starben alle 7 auf einmal. Es war in den ersten Tagen der Gerstenernte. Rizpa, die Tochter Ajas, breitete Sackleinen über einen Felsen und blieb dort sitzen, bis der erste Regen fiel. Am Tag verscheuchte sie die Geier und in der Nacht hielt sie die wilden Tiere von den Leichen fern. Als David erfuhr, was Rizpa, die Nebenfrau Sauls, getan hatte, holte er sich von den Einwohnern von Jabesch in Gilead die Gebeine Sauls und seines Sohnes Jonathan. Die Männer von Jabesch in Gilead hatten damals ihre Leichen vom Marktplatz der Stadt Bethshean gestohlen, wo die Philister sie nach ihrem Sieg über Saul auf dem Gebirge Gilboa aufgehängt hatten. David holte die Gebeine von Saul und Jonathan sowie die Gebeine der hingerichteten Männer und ließ sie im Grab von Sauls Vater Kisch in der Stadt Zela im Gebiet von Benjamin bestatten. Nachdem alle Befehle des Königs ausgeführt worden waren, machte Gott der Hungersnot in Israel ein Ende. Kämpfe mit den Riesen der Philister. Wieder einmal kam es zum Krieg zwischen den Philistern und Israel. David und seine Männer zogen den Philistern entgegen. David war vom Kampf erschöpft, als Jishbi aus Nob, ein Nachkomme der Riesen, ihn töten wollte. Er war mit einem Speer bewaffnet, dessen Spitze 300 Schekel Bronze wog, und mit einem neuen Schwert ausgerüstet. Doch Abishai, der Sohn von Zeruja, kam David zu Hilfe und tötete den Philister. Danach sagten Davids Männer: Du darfst nicht wieder in den Kampf ziehen. Wir wollen nicht, dass das Licht Israels erlischt. Danach kam es bei Gob wieder zur Schlacht gegen die Philister. Im Kampf tötete Sibichai aus Husha Saf, der ebenfalls ein Nachkomme der Riesen war. In einer weiteren Schlacht gegen die Philister bei Gob tötete Elhanan, der Sohn Jairs aus Bethlehem, Goliath aus Gath. Der Schaft seines Speeres war so dick wie ein Weberbaum. In einer weiteren Schlacht bei Gath trat ein sehr großer Mann mit 6 Fingern an jeder Hand und 6 Zehen an jedem Fuß auf, ebenfalls ein Nachkomme der Riesen, und verhöhnte Israel. Doch er wurde von Jonathan, dem Sohn von Davids Bruder Schammah, getötet. Alle 4 Philister waren Nachkommen der Riesen von Gath, aber sie wurden von David und seinen Kriegern getötet. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Das zweite Buch von Lukas. Lieber Theophilus, das erste Buch habe ich darüber geschrieben, was Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in die obere Wirklichkeit aufgenommen wurde. Doch vorher hatte er seine Botschafter, die Apostel, die er besonders ausgewählt hatte, durch den Heiligen Gottesgeist beauftragt. Das sind die, denen er sich nach seinem Leiden 40 Tage lang durch überzeugende Beweise lebendig zeigte. Er sprach mit ihnen über alles, was mit Gottes neuer Wirklichkeit zu tun hat. Die Schnittstelle. Als er gemeinsam mit ihnen aß, wies er sie an, nicht von Jerusalem fortzugehen, sondern dort auf das vom Vater versprochene Geschenk zu warten. Er sagte: Über diese Gabe habt ihr mich schon sprechen hören, denn Johannes hat euch im Wasser untergetaucht, aber ihr werdet nach wenigen Tagen in den Heiligen Gottesgeist eingetaucht werden. Die, die zusammen mit ihm dorthin gekommen waren, befragten ihn: Herr, wirst du zu diesem Zeitpunkt das Volk Israel wieder zu einem unabhängigen Königreich machen? Doch Jesus sagte ihnen: Es steht euch nicht zu, die Zeiten oder genauen Zeitumstände zu kennen, die der Vater in seiner ihm eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Gottesgeist auf euch kommen wird. Dann werdet ihr meine Botschafter sein, verlässliche Zeugen, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis in die letzten Winkel der Erde. Der Abschied. Als er das sagte und sie zuschauten, wurde Jesus hochgehoben und eine Wolke verbarg ihn vor ihren Augen. Während sie noch in den Himmel starrten, wie er sich von ihnen entfernte, standen auf einmal 2 Männer bei ihnen, gekleidet in leuchtend weiße Kleidung. Diese sagten zu ihnen: Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr hier und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der jetzt von euch in die Himmelswelt aufgenommen wurde, wird wiederkommen, genau so, wie ihr ihn in die Wirklichkeit Gottes habt hinübergehen sehen. Dann kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück, von dem Berg, der Ölberg heißt und der nahe bei Jerusalem liegt, etwa in der Entfernung, die man an einem Sabbattag zurücklegen darf. Als sie wieder in die Stadt hineinkamen, stiegen sie hinauf in den großen Raum im oberen Stockwerk, wo sie sich ihrer Gewohnheit nach aufhielten. Sie alle, Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn von Alpheus, Simon, der Freiheitskämpfer, und Judas, der Sohn von Jakobus. Sie widmeten sich ununterbrochen und in großer Einmütigkeit dem Gebet, zusammen mit den Frauen und auch mit Maria, der Mutter von Jesus, und seinen Geschwistern. Die Vorbereitung. In diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der an Jesus Glaubenden auf, es war dort eine Menge von etwa 120 Personen zusammen, und sagte: Ihr Männer und ihr, liebe Geschwister, das, was in Gottes Buch geschrieben steht, musste erfüllt werden. Das, was der Heilige Gottesgeist schon vor langer Zeit gesagt hatte und durch den Mund von König David, und zwar über Judas. Er war ja der Wegweiser für die, die Jesus gefangen nahmen, denn er wurde als einer von uns angesehen und hatte mit uns die gleiche Lebensaufgabe bekommen. Der hat einen Acker gekauft von dem Geld, das er für sein ungerechtes Verhalten bekommen hatte, und dort ist er kopfüber gestürzt und in der Mitte auseinandergebrochen, so dass alle seine Eingeweide herausquollen. Davon haben alle Einwohner von Jerusalem erfahren, mit dem Ergebnis, dass dieses Feld in ihrem eigenen Dialekt Hackeldamach genannt wird. Das bedeutet Blutacker. So steht es auch im Buch der Psalmen geschrieben. Seine Wohnstadt soll verwüstet werden und niemand soll darin wohnen. Genauso heißt es an einer anderen Stelle: Seine Leitungsaufgabe soll ein anderer übernehmen. Deshalb ist es notwendig, dass einer von den Männern, die mit uns die ganze Zeit unterwegs waren, als bestätigter Zeuge der Auferstehung von Jesus eingesetzt wird. Das muss einer sein, der dabei war, als Jesus der Herr Tag für Tag das Leben mit uns teilte, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns weg in die obere Wirklichkeit aufgenommen wurde. Sie stellten zwei zur Wahl auf: Josef, der Barsabbas genannt wurde und außerdem den Beinamen Justus trug, und Matthias. Dann beteten sie mit den Worten: Du, Herr, Durchschauer der Herzen aller Menschen, zeige nun deutlich, wen von diesen beiden du ausgewählt hast, die persönliche Beauftragung zu dieser Arbeit und zu dieser Sendung als Botschafter anzunehmen, die Judas verlassen hat, um schließlich an dem Ort zu enden, der ihm entsprach. Da gaben sie ihnen Lose, und das Los fiel auf Matthias. So wurde er zu der Zahl der 11 Apostel, der Jesusbotschafter, dazugerechnet. Aus der Übersetzung das Buch, Psalm 121. Gott behütet dich. Ein Lied auf der Pilgerreise. Ich blicke auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Er ist es, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht ins Wanken kommen. Er, der dich bewacht, schläft nicht. Wirklich, der Wächter über Israel, er schläft und schlummert nicht. Der Herr ist es, der dich behütet. Der Herr ist der Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dir nicht schaden und auch nicht der Mond in der Nacht. Der Herr bewahrt dich vor allem Unheil, er bewahrt deine Seele. Der Herr bewahrt dich, wenn du fortgehst und wenn du heimkehrst, von nun an und bis in Ewigkeit. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus Sprüche 16, Vers 18. Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Soweit der Bibeltext für heute. Die Losung steht heute in Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Und dazu aus Kolosser 2, Vers 7. Seid verwurzelt und gegründet in Christus Jesus und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Freitag. Und wenn ihr wollt, hört morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Bis dann. Tschüss.